Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias.
Andreas, jetzt muss man die Folge heute so ein wenig herleiten. Wir haben gerade noch mal im Vorgespräch drüber gequatscht. Es war die Folge 98, als wir mal aus meinem SEO-Wahnsinn damals heraus eine Folge gemacht haben, die fünf Bücher der Logistik oder irgend sowas. Und dabei ist uns ein Buch über den Weg gelaufen. Wo wir später dann angeschrieben wurden und noch eine weitere Folge in der 112 drüber gemacht haben. Und so kam dann der Kontakt mit dir, Christoph, zustande. Du bist auch heute Abend wieder mit dabei und wir sprechen über dein neues Buch. Herzlich willkommen, Christoph.
Ja, hallo Tobi, hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ihr die Möglichkeit bereitstellt, dass wir ein paar Worte mehr über mein aktuelles Lehrbuch verlieren dürfen.
Genau, du hast die Ausgabe überarbeitet, ergänzt, erweitert. Deswegen haben wir die Folge heute auch Distribution und Handelslogistik oder was wünscht sich der Logistiker zu Weihnachten genannt. Einfach mit dem Hintergrund ein bisschen inhaltlich darauf einzugehen. Du hast da ja etwas erschaffen. Ich erinnere mich so ein Stück weit aus der Not heraus der Beispiele für deine Lehrtätigkeit. Vielleicht magst du so über die grundsätzliche Motivation deines Buches noch mal ganz kurz sprechen für diejenigen, die die Folge 112 damals noch nicht gehört haben, was sie natürlich unbedingt nachholen müssen.
Absolut. Also es gibt wahrscheinlich unterschiedliche Motivationen, wenn ich so zurückblicke. Die erste Ausgabe ist ja 2019 erschienen und habe jetzt so im Drei-Jahres-Rhythmus habe ich die immer wieder überarbeitet. Also ich glaube, die erste Motivation war ganz klar, es gibt ja viele Bücher, die sich so mit dem Thema Handel sehr spezifisch beschäftigen. Und es gibt natürlich unzählig viele Bücher zum Thema Logistik, aber es gab eben nichts zu dieser Schnittstelle zwischen Handel und Logistik, also sprich zur Handelslogistik. Und die Handelslogistik ist ja per se sehr stark distributionsgetrieben, durch die Flächenverteilung und auch durch den Onlinehandel. Und so ist eben auch dann das Buch entstanden, dass ich mir gesagt habe, also da muss jetzt irgendwo genau diese Schnittstelle belegt werden. Da gibt es unzählig viele Themen, die irgendwo relevant sind und da möchte ich ansetzen. Und die zweite Motivation war ganz klar auch, dass all das, was ich so in meiner täglichen Arbeit recherchiere, an Informationen versuche irgendwie zu strukturieren und zu sammeln, dann auch in dem Buch irgendwie möglichst prägnant darzustellen. Also sprich, das ist irgendwie auch so eine Art der Selbstverarbeitung und der Ausspeicherung, die ich dann immer am Ende des Buches so im Prozess dann gemacht haben muss, dass ich den Eindruck habe, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch dann an den Verlag abgebe, muss irgendwie alles drin sein, was ich gerade so an Beispielen und Ideen im Kopf habe. Und ich glaube, das ist so die zweite Motivation gewesen. Alles andere ist dann eher nachrangig gewesen, ne, dass man es für die Lehre verwenden kann. Dass man das natürlich dann auch wirklich als super Service für die Studierenden zum Vorbereiten, zum Nachbereiten eben auch nutzen kann. Das war nicht unbedingt mein primäres Ansinnen, ne? Aber das sind natürlich positive Nebeneffekte, die dann so ein Lehrbuch eben auch mit sich bringt.
Ich hab natürlich erstmal auf den Preis geguckt, 44,99. Jetzt gehen wir mal in die Leserperspektive. Was bekomme ich denn als Leser? Und vielleicht da auch noch mal ein paar Worte zur Zielgruppe. Studenten hast du schon genannt, aber ist es denn auch was für den Logistiker oder wie ordnest du das ein?
Also das hoffe ich natürlich schon. Der Preis ist natürlich schon happig für ein Lehrbuch, diese 45 Euro. Da hat man ja selber auch keinen Einfluss drauf. Das liegt einfach nur daran, dass es mittlerweile über 600 Seiten sind, die dann eben auch zum Produzieren verhältnismäßig teuer sind. Was bietet das Buch? Also ich glaube, doch eine relativ breite Spanne an unterschiedlichen Themen, ne? Angefangen von den, sag ich mal, grundlegenden Treibern der Komplexität in der Handelslogistik über natürlich einen ganz großen Teil, der sich mit Trends beschäftigt. Das ist ja nun mal auch mein Tagesgeschäft, mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Also was sind so Entwicklungen eben, die sich ergeben haben? Versuche eben auch Trendeinordnungen zu machen, die ganz konkret sich dann eben auch auf die Distributions- und Handelslogistik beziehen. Und dann geht es nachher in eine Diskussion rein unterschiedlicher Distributionssysteme, also Transportsysteme. Das Thema Service spielt eine wichtige Rolle, bis hin zu ganz konkret möglichen Distributionskonzepten von Händlern in der Einstufigkeit, Mehrstufigkeit, also all das sozusagen findet entsprechenden Platz. Und zum Ende hin geht es dann auch nochmal ganz wichtig um das Thema der Dienstleisternetze, also vor allen Dingen der Paket- und Stückgutnetze, die ja eine wichtige Rolle spielen im Rahmen der Handelslogistik. Und das Ganze endet dann quasi auch nochmal ja, mit der wichtigen Frage, wie kann denn jetzt eigentlich ein Händler eine Logistikstrategie entwickeln? Das ist sozusagen so der Spannungsbogen des Buches, wenn man das so sagen kann. Und mir ist ein ganz wichtiges Ansinnen gewesen, sowohl bei Studierenden als auch bei Lehrenden als auch bei Praktikern, dass im Prinzip jedes Thema, was besprochen wird, mit möglichst vielen Beispielen sofort greifbar wird. Das heißt also, das, was man theoretisch formuliert, das muss man eigentlich sofort wiedererkennen dann und anwenden anhand ganz konkreter Beispiele. Und dieses Spiel sozusagen hin und her aus der Theorie in die Praxis und wieder zurück, das ist etwas, das ich extrem wertschätze und das mir auch sehr wichtig ist, ne? Das ist so ein bisschen angelehnt auch an die eher angelsächsische Literatur, wo eher sehr stark mit Cases und Case Studies gearbeitet wird, auch in der Lehre im Übrigen sehr viel mit Case Studies gearbeitet wird, viel mehr als bei uns. Ja, wir sind ja sehr stark im Abstrahieren und Strukturieren, aber häufig fehlt dann eben so der ganz konkrete Bezug eben auch zur realen Welt. Und ich versuche halt einen Brückenschlag zu machen zwischen Theorie und Praxis. Ne? Das ist mir eigentlich besonders wichtig. Und mal gelingt es mir besser, mal gelingt es mir auch nicht so gut.
Also den Eindruck hatte ich auch so beim Durchblättern oder mal reingucken in das Buch. Erwartet hätte ich viel mehr anteilige Theorie, aber du sagst es ja schon, du hast enorm viele Beispiele, du hast auch Hintergrundrubriken, ne, wo du ein Wort wie Triage nochmal erklärst oder so. Gibst du damit auch den Studenten so ein Grundwissen mit, damit sie sich dann später im Berufsleben auch gut orientieren und mitreden können?
Ja, klar, ich sag mal, was man ja häufig in der Lehre vielleicht manchmal nicht so richtig macht, ist, dass man, ich sag mal, wenn man so bildlich gesprochen, ne, wenn man sich vorstellt, wie ein Haus gebaut wird, dann fängst du auch nicht an mit der ersten Frage, welche Farbe haben die Dachziegel, sondern dann beschäftigst du dich mit dem Erdaushub und mit der Dicke der Bodenplatte. Also du musst erstmal ein Fundament haben. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Ansatz, dass man nicht zu viel voraussetzen soll, sondern dass man den Leser im Prinzip, ich versuche das immer so zu erklären, dass man den quasi wie eine Mutter ein Kind an die Hand nimmt, wenn es an der Ampel steht und dem Kind erklärt, was es jetzt zu tun hat und wann es stehen muss und wann es laufen muss und dass es nach links und rechts schauen muss. Und so ähnlich muss man es im Prinzip dann ja auch bei einem, sag mal, bei einem didaktisch gut aufbereiteten Lehrbuch machen, dass man sozusagen versucht, den Leser an die Hand zu nehmen und ihn so durch die Themen durchzuleiten und es eben Schritt für Schritt immer wieder weiter aufbaut und das möglichst anhand von Beispielen und eben nicht zu sehr nur in sag mal, Worthülsen und Begrifflichkeiten da zu spielen, sondern das eben auch ein Stück weit zu konkretisieren. Und dafür sind dann beispielsweise auch solche Hintergrundinformationen, wo man dann, ich sag mal, wo der eilige Leser, in Anführungsstrichen, ne, der das Thema schon kennt, der kann darüber hinwegsehen. Und der Leser, der sagt, okay, ich möchte es jetzt nochmal tiefer durchdringen und nochmal verstehen, der schaut sich halt dann die Hintergrundinformationen an. Und das, finde ich, ist eine gute Mixtur irgendwo, die man bieten muss, dass man eben dann auch unterschiedlichste Zielgruppen anspricht. Und vielleicht noch eine Ergänzung, die Praktiker sind mir natürlich schon sehr wichtig und auch das Urteil der Praktiker zu dem Buch ist mir sehr wichtig. Deswegen war es für mich auch von großer Bedeutung und hat mich wirklich auch geehrt, dass Professor Per Witten, also ehemaliger Otto-Vorstand, Aufsichtsrat der Otto-Gruppe, eben auch das Geleitwort geschrieben hat, hat sich das Buch angeschaut und hat dann eben auch gesagt, er ist gerne bereit, das zu machen und war eben auch ja, sehr positiv eben über das Buch und über die Inhalte und die Art und Weise. Und das zeigt eben auch, dass es, glaube ich, auch für Praktiker ein gut zu lesendes Werk ist, was einem ja auch immer wieder hilft, wenn man so in der Praxis ganz tief in Themen ist. Da hilft es ja manchmal noch mal ein, zwei Schritte zurückzumachen, um sich sozusagen an manche Grundzusammenhänge auch wieder zu erinnern und nicht zu sehr zu verfangen zu sein in Detailthemen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
Okay, du hast jetzt die dritte Auflage schon. Wenn es mal so kurz Revue passieren lässt, was hat sich denn von Auflage 2 zu 3 getan? Also was sind so die größten Entwicklungen, die größten Dynamiken aus deiner Sicht in den letzten Jahren?
Also nach meinem Empfinden hat sich zwischen der zweiten und dritten Auflage mehr getan als zwischen der ersten und zweiten Auflage an Themen. Was man immer wieder feststellen kann, ist tatsächlich, dass diese drei großen Megathemen, über die wir sprechen, die BVL nennt es ja immer Triple Transformation, Ne? Also Resilienz, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die haben tatsächlich in den Jahren 21, 22, 23 und bis Mitte 24, wo so meine persönliche Deadline war, haben die schon auch das Geschehen in der Handelslogistik maßgeblich beeinflusst. Und da gab es einfach eine Unmenge an neuen Gesetzesverordnungen, ne, die über die EU kommen und dann eben in die nationalen Gesetzgebungen umzusetzen sind, ne, wie das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die EU-Entwaldungsverordnung, die jetzt wieder verschoben ist und diverse Themen, die auch aus dem Bereich der Nachhaltigkeit vor allen Dingen kommen, die haben schon sehr stark dominiert und die habe ich auch versucht, entsprechend zu berücksichtigen. Nur mal so als Beispiel, wenn man jetzt so die Entwicklung anschaut von sagen wir mal, wichtigen Kriterien, die man innerhalb von Distributionssystemen eben berücksichtigen muss, dann hat eben mittlerweile das Thema Nachhaltigkeit eine entsprechend hohe Bedeutung bekommen. Ist ein Teil von Ausschreibungen geworden und da geht es jetzt nicht mehr darum, macht man das und ob man das macht, sondern es geht jetzt nur noch um die Frage, wie. Also da sind wir ein ganzes Stück weitergekommen und das muss man eben jetzt entsprechend unterbringen. Ein zweiter großer Block, glaube ich, an Veränderungen, der sich ergeben hat, ist natürlich auch die, sag mal, die Einflüsse der Geopolitik, die man auch im Handel natürlich spürt. Sprich insbesondere das ganze Erstarken und sag mal, der ganzen Spieler aus dem Online-Handelsbereich aus China. Die haben natürlich auch einen entsprechend hohen Stellenwert jetzt bekommen. Es sind sehr viele Beispiele eben auch von asiatischen Dienstleistern, asiatischen Händlern, die Temus und Shiens und andere, was schon auch sehr prägend war. Das ist so für mich so der zweite große Teil. Also es ist deutlich internationaler geworden, auch in den Beispielen, US-amerikanische Beispiele, chinesische Beispiele, britische Beispiele. Und das dritte ist, auch das geht so ein bisschen unterm Radarschirm, aber ist schon deutlich zu spüren, dass eben das Thema Großhandel und die Vermengung und Vermischung von Einzelhandel und Großhandel in vielen Geschäftsmodellen sich eben auch in dem Buch wiederfindet. Das heißt, ich habe eine deutlich größere Anzahl von Beispielen aus dem Großhandel eben jetzt auch mit einbezogen, was für mich eben auch nochmal ein wichtiger Punkt war. Das waren so diese drei großen Veränderungen, sage ich mal, die deutlich mehr Platz jetzt eingenommen haben in der dritten Auflage.
Jetzt hast du gerade gesagt, es ist die dritte Auflage. Du hast doch gesagt, du nimmst beispielsweise die chinesischen Player dort mit rein. Mhm. Wie bewertest du das aus deiner Sicht? Wo ist aktuell die größte Dynamik? Und wenn du es vielleicht mit der ersten Auflage vergleichst, was verliert an der Stelle an Bedeutung?
Mhm. Boah, das ist schwer zu sagen. Also ich hätte gesagt, also was definitiv an Bedeutung gewinnt im Moment, ist sicherlich einmal die geopolitischen Einflüsse, also sprich insbesondere sagen wir, die Veränderung der Weltordnung, die man dann auch im Handel eben auch wiederfindet. Das sind eben die chinesischen Online-Plattformen sind ein Beispiel davon. Ne? Das ist sicherlich deutlich wichtiger geworden. Das Thema, was sicherlich auch eine große Rolle spielt, nach wie vor und zukünftig wahrscheinlich noch mehr, sind eben alle Themen rund um ökologische Nachhaltigkeit. Ne? Wie gerade schon gesagt, die gewinnen jetzt erheblich an Bedeutung, weil der Druck einfach größer wird. Ne? Und der wird in den nächsten Jahren, das ist, glaube ich, vielen noch nicht so ganz klar, wird er noch viel, viel größer werden, wenn der EU-Emissionshandel ab 2027 sozusagen CO2-Zertifikate frei handelt, dann wissen wir nicht, wie sich die Preise entwickeln. Das kann auch mal zu einem riesengroßen Schub kommen in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen. Was jetzt erstaunlicherweise auch seit meiner Buchveröffentlichung wieder so ein bisschen zurückgegangen ist, an Bedeutung verloren hat, sind die Resilienzthemen. Ne? Die sind ein bisschen in die zweite Reihe wieder gerückt. So gerade im Moment zumindest ist das festzustellen. Viele Kostensenkungsmaßnahmen sind im Moment dominanter als Investitionen in Resilienz. Das sind auch so Zyklen, die man typischerweise sieht. Aber insgesamt, sag mal, ist da ein Grundrauschen an vielen Themen, die eher eine größere Bedeutung einnehmen. Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema rund um KI und KI-Möglichkeiten. Das ist natürlich ein zweiter großer Block, wo ich jetzt festgestellt habe, dass quasi in 2023 fast alle Themen KI-basierte Themen waren, die ich so gesammelt habe und aufgenommen habe, die also gerade so mit rasanter Geschwindigkeit durch den Gartner-Hype-Cycle fliegen und wo wir jetzt so an der ersten Ernüchterungswelle angekommen sind und wir jetzt in so eine Phase kommen, wo die Themen greifbarer werden und mehr in die Umsetzung gehen.
Okay, in deinem Titel stellst du Netzwerke und die Strategien des Handels so in den Vordergrund? Ist das Buch geeignet, dass ein Praktiker sich das anguckt und daraus dann auch seine eigene Strategie entwickeln kann? Oder ist das eher für Studenten in der Theorie interessant?
Also das hoffe ich natürlich. Also zumindest ist das meine Erwartungshaltung, ne, dass das möglichst breit Anwendung findet. Es ist natürlich klar, in erster Linie ist es ein Lehrbuch. Das läuft ja eben auch unter der Kategorie Lehrbuch bei Springer Gabler. Also es soll zunächst einmal Fokusgruppe sein, Studierende und auch Lehrende. Ich sehe auch mit Freude, dass es an anderen Hochschulen in den Curricula steht. Das heißt also offensichtlich auch da irgendwo Verwendung findet. Sieht man auch an den Abrufzahlen, die man ja auch online nachverfolgen kann, gerade jetzt von der zweiten Auflage. Und für Praktika, klar, ist das, glaube ich, immer wieder interessant, zumal man ja eins sagen muss, in der Logistikpraxis ist es ja dann doch immer noch so, in der Breite der Leute, dass wir immer noch einen gewissen Bedarf haben an Akademikern. Wir haben ja doch sehr viele Logistiker, die eben aus einer Ausbildung heraus eben in Führungsverantwortung gekommen sind. Und da ist es natürlich schon auch immer sehr wertvoll, mal wieder den Blick zu richten in die, sag mal, Strategie und konzeptionelle Literatur, um einfach für sich Aufgaben und Themen besser zu strukturieren und zu durchdringen. Also da ist schon meine Hoffnung, dass das auch für Praktiker interessant ist. Und zumal ist immer der Blick auf andere Beispiele immer sehr gut, ne? Also im Sinne eines Benchmarking-Ansatzes ist es immer gut zu sehen, wer macht denn was vielleicht besonders gut oder wer beschäftigt sich eigentlich mit welchen Themen und wie. Ich glaube, das gibt immer wieder Ansatzpunkte, wo man sagen muss, okay, sollten wir uns nicht auch mal damit beschäftigen, ne? Und können wir nicht vielleicht auch von anderen was lernen? Also insofern, es schadet auf jeden Fall nicht.
Bei den Beispielen, du hast erzählt, du hast das, die aktuelle Ausgabe nochmal auch um viele an der Stelle dann halt eben ergänzt. Wie kommst du zu diesen Insights? Sprichst du mit den Unternehmen selber? Ist das deine Auffassung, was du in der Presse liest? Oder wie kommst du zu den Inhalten?
Das ist wahrscheinlich eine Mischung aus allem so ein bisschen. Also klar, eine Aufgabe, die ich täglich bewältige und die so zu meinem üblichen Arbeitsablauf eigentlich gehört, ist natürlich eine umfassende Recherche. Das heißt, ich checke Newsquellen, ich checke Newsletter, ich lese viel und da fällt natürlich schon mal sehr viel an, ne? Also sprich einmal die Logistikfachmedien, aber auch alles das, was darüber hinausgeht. Dann gibt es natürlich noch viele andere Quellen. Interessant sind für mich nicht immer, aber immer wieder mal auch Konferenzen, Veranstaltungen, wo man Vorträge hört, wo man mit Menschen spricht, was einem wieder gute Gedanken bringt, aber eben auch solche Gespräche wie wir, die wir führen, die Podcasts, die ich gemacht habe mit euch, auch mit meinen Feldendreher and Friends, die bringen einen auch immer wieder auf gute Ideen. Ich habe euch ja auch nicht ohne Grund in meinem Vorwort erwähnt, weil es mir auch immer wieder wertvolle Anregungen gibt. Und natürlich auch, ich sag mal, all die Dinge, die ich ansonsten so in meiner zusätzlichen Arbeit ebenso noch mache. Wenn ich Kommentare schreibe, dann muss man in Themen eintauchen. Wenn man Artikel schreibt, muss man in Themen eintauchen. Wenn man Vorträge macht, muss man tiefer in Themen eintauchen. Und das ist halt das Spannende daran. Man muss halt so eine permanente Neugier haben auf die Themen und so richtig Bock haben. Die Frage ist nur dann, wie verarbeitet man das? Und das ist bei mir zumindest so, dass ich da mir persönlich so eine eigene Logik zurechtgelegt habe. Meine Familie verspottet mich dafür manchmal, weil ich mir selber E-Mails und WhatsApp schreibe. Das sind aber dann entweder Links oder sind irgendwelche Gedanken, die mir spontan kommen, die ich dann irgendwie festhalten muss und die dann am Ende Einzug finden in meine Liste, die ich führe. Und die hatte jetzt vor der dritten Auflage hatte die so um die 3000 Punkte umfasst mit Beispielen, mit Hinweisen, mit Ideen, mit sonstigen, die ich irgendwie verarbeiten möchte. Und das ist dann immer der erste Schritt, wenn ich mit so einer Auflage anfange, dass ich dann versuche, diese 3000 oder wie viel auch immer Punkte irgendwie einzuarbeiten und zu sortieren, um die dann irgendwie möglichst zielgerecht dann auch in diese einzelnen Themenfelder mit einzubringen. Also das ist wirklich ja, ein Sammelsurium so ziemlich aus allem. Ne? Die Frage ist immer nur, wie sortiert man das richtig und wie hält man das fest? Und da ich One-Man-Show bin und keine Mitarbeiter habe oder Sonstiges, kommt man da manchmal schon auch an seine Grenzen. Ne? Da wird es einfach auch ein bisschen viel, weil man natürlich den Zwang hat, den man sich selber auferlegt, dass man das dann auch tatsächlich jeden Tag macht und immer sauber in Anführungsstrichen archiviert, ja. Aber da bin ich wahrscheinlich für viele Menschen noch sehr steinzeitlich mit Excel-Tabellen unterwegs.
Ja, aber du schaffst es so, die Handelslogistik als Feld in Ordnung zu bringen. Und ich glaube, das ist das, was dir da gelingt. Ne? Diese Ordnung passt sich ja auch dann der Realität wieder an. Deshalb überarbeitest du das Buch. Ich habe jetzt nur gesehen, bei der zweiten Ausgabe gab es noch auf dem Titel den Hinweis auf eine Lern-App. Und in der dritten waren es jetzt Flashcards. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber hilft das den Studenten? Oder gab es da einen Technikwechsel? Oder?
Nee, also das ist eigentlich ganz cool. Das ist, glaube ich, nur anders formuliert jetzt. Steht jetzt in der dritten Auflage, steht Flashcards Inside. Damit ist die App gemeint. Also der Springer Verlag hat eine eigene App. Das ist die sogenannte Flashcards App. Also das ist eben quasi so eine, ja, im Prinzip früher war es ein Karteikartensystem, was man hatte. Und das ist quasi jetzt online abgebildet. Das heißt, man kann sich über die App Stores diese Flashcards App runterladen. Und dann kann man sich mit einem Code, der in dem Buch eingedruckt ist, kann man sich eben dann diese Inhalte, die zu dem Buch passen, kann man sich die quasi in die App einspielen lassen. Das funktioniert auch tatsächlich richtig gut. Und dann findet man dort insgesamt 222 Fragen und Antworten zu den Inhalten des Buches. Und natürlich ist da nicht für jede Vorlesung sind nicht 222 Fragen relevant, sondern man kann die ein Stück weit auch sortieren nach den jeweils relevanten Inhalten. Und dann kann man das quasi machen wie in so einer Fahrschul-App, dass man quasi die Fragen, die man gut beantwortet hat, die werden dann sozusagen nicht nochmal erneut gestellt. Die Fragen, in denen man nicht so gut war, die kriegt man dann irgendwann nochmal auf Wiedervorlage. Und zumindest die Rückmeldung von meinen Studierenden, für die kann ich das beurteilen, ist sehr positiv dazu. Na, weil das eben, sag mal, eine Antwortstruktur vorgibt und gleichzeitig auch einen Verweis hat auf die Inhalte im Buch. Ja, also in welchem Unterkapitel man was nachlesen kann. Das ist, sag mal, so ein, finde ich, eine moderne Art und Weise eines Zusatzservices. Und da sage ich ja immer, also jeder Mensch oder jeder Studierende hat in der Woche 49 Chancen, solche Inhalte zu wiederholen. Die Zahl ergibt sich aus 7 mal 7, nämlich habe ich irgendwo gelesen, dass der Mensch statistisch 7 mal am Tag zur Toilette geht und das eben in 7 Tagen die Woche. Daraus ergeben sich 49 Chancen, Inhalte kurz und prägnant sich nochmal zu Gemüte zu führen. Und ja, und das kann man natürlich machen. Statt TikTok-Videos gucken, kann man auch einfach mal die Flashcards-App aufmachen und oder in der Bahn auf dem Weg zur Uni oder wann auch immer. Ja. Man kann das relativ frei und mobil nutzen und ich finde das echt gut. Viel Aufwand, klar, weil wenn du die Inhalte im Buch veränderst, musst du auch alle Fragen checken, ob die Fragen noch stimmen, ob die Antworten noch stimmen, ob die Unterkapitel noch stimmen. Ja, das macht nicht wirklich Spaß, aber ich finde, am Ende ist es ein super Service, den man zwar heute auch aus jeder KI rausziehen kann, ne? Kann man auch mit anderen Möglichkeiten Inhalte hochladen und sich Fragen stellen, aber so hat man es vorstrukturiert und schnell im Zugriff. Ne? Von daher glaube ich echt eine sehr, sehr gute Ergänzung.
Jetzt bist du jemand, der in diesem Podcast einen gewissen Stammplatz hat. Wir haben über viele Themen hier im Podcast gesprochen, auch immer über die Erweiterung der Distributionsnetzwerke und auch der Logistik generell. Da stellt sich dann natürlich die Frage, gibt es für dein Buch ein europäisches Publikum? Wann gibt es dein Buch auch in anderen Formaten, wie beispielsweise dem Hörbuch oder als Film? Siehst du da Tendenzen, dass das also irgendwo dahin geht? Oder,
Da bin ich ja vielleicht... Also da bin ich zu sehr geerdet, glaube ich. Ich denke erstmal dran, erstmal muss es ein gutes Buch sein. Dann muss man gute Downloadzahlen haben. Da bin ich jetzt also sicher noch ein ganzes Stück entfernt vom Bestsellern. Aber vielleicht, um den Hörern mal so einen Eindruck zu bekommen, die zweite Auflage des Buches hat da ungefähr 70.000 Abrufe. Die kann man nachvollziehen, 70.000 Downloads. Also das Buch wird überwiegend online verwendet. Hintergrund ist, dass man natürlich über die Bibliotheken an den Unis über den Zugang an der Uni die Bücher kostenlos runterladen kann. Ja, das heißt, dann haben wir keine 44,95, Andreas, sondern dann geht das alles kompakter. Und das, ich sag mal, das heißt für mich also erstmal Konzentration drauf, dass das ankommt im Markt. Ja. Worüber ich tatsächlich nachgedacht habe, Tobi, ist schon mehrfach eine englischsprachige Variante zu verfassen, weil ich natürlich weiß, dass das Publikum ja nicht rein deutsch ist, sondern wenigstens europäisch ist, wenn nicht sogar global Interesse haben könnte. Das kann man sicher einfach umsetzen. Das ist einfach nur viel Arbeit, aber das lässt sich sicherlich machen. Ich wehre mich im Moment noch dagegen, so ein bisschen innerlich, weil damit verbunden wäre oder verbunden sein müsste, damit das Ganze wieder eine richtig gute Qualität hat, dass die Beispiele noch weniger deutsch sind und noch viel mehr international sind. Das heißt, wenn ich chinesisches Publikum anspreche, dann muss ich mich auch noch viel stärker mit den Besonderheiten im Handel im chinesischen Markt beschäftigen. Und das Gleiche gilt für die USA möglicherweise auch. Das ist so ein bisschen das, was mich im Moment noch abhält, wo ich sage, ja, grundsätzlich eine super interessante Option. Machen auch einige Kollegen. Wenn ich an das Buch vom Kollegen Heinemann denke, aus Mönchengladbach, der sein Online-Handelsbuch auch in Englisch hat, dann ist das natürlich schon sehr interessant, weil es die Abrufzahlen massiv nach oben treibt. Ich habe einfach nur Sorge, oder vielleicht bin ich dazu bescheiden, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Beispiele, die drin sind, wirklich schon in der Breite so international sind, dass ich das einem internationalen Publikum zumuten möchte.
Du kennst uns als Podcaster, du hast uns kennengelernt und du kennst unsere Devise an der Stelle, die ist einfach mal machen, könnte ja gut werden.
Das habe ich von euch gelernt, das ist tatsächlich richtig. Ihr habt quasi meine jahrelange Zurückhaltung, erst Sachen lange zu durchdenken, bevor man sie anfängt, die habt ihr tatsächlich grundlegend verändert. Ich mit euch in der Zusammenarbeit, fang einfach mal an, ja. Okay, also ich nehme es mir nochmal zu Herzen.
Na, du hast ja jetzt ein 2025 vor der Tür. Also dir war ja langweilig, hattest du, glaube ich, im Vorwort erzählt. Ja. Also von daher erwarten wir da nächstes Jahr gerne die Herausgabe in englischer Form als Hörbuch und dann machen wir das Ganze auch gerne als Englisch hier auf dem Podcast.
Also Angebote für englischsprachige Übersetzungen nehme ich gerne an. Also insofern jederzeit. Dann schauen wir weiter.
Ja, vielleicht findet sich ja jemand hier, der zuhört, der das machen will. Ansonsten hätte ich vorgeschlagen, die faule Variante, alle geraden Ausgaben kommen auf Englisch und die ungeraden Ausgaben kommen dann vielleicht wieder auf Deutsch, wenn die Englischen sich bis dorthin nicht als Verkaufsschlager erwiesen haben und die Deutschen in den Schatten stellen. Aber gut, nimm uns vielleicht nochmal ein bisschen mit hinter die Kulissen. Jetzt haben vermutlich nicht alle, die zuhören, schon mal ein Buch geschrieben. Wie produzierst du, wie schreibst du? Du hast es schon ein bisschen angedeutet, du schickst dir selber Links. Hast du dann irgendeine Routine, wie du das bis zum gewissen Zeitpunkt schaffst? Es gibt ja auch Bücher, die werden über 5-6 Jahre immer wieder verschoben, weil sie eben nicht rauskommen, obwohl sie angekündigt sind. Aber du hast ja so produziert, wie du dir es vorgenommen hast, glaube ich, oder?
Ja, sogar schneller. Als ich das gedacht habe. Also man muss vielleicht sagen zum Hintergrund, ich habe ich bin meiner Hochschule, der TH Nürnberg, bin ich extrem dankbar, weil wir ja regelmäßig die Möglichkeit haben, eben sogenannte Freisemester zu nehmen. Das kann man alle 5 Jahre machen. Ich mache das jetzt meistens so, dass ich quasi ein halbes Freisemester nehme. Das heißt, ich kann meine Arbeitszeit dann zur Hälfte reduzieren. Und eben diese Arbeitszeit dann eben auch nutzen, unter anderem eben zum Beispiel für die Überarbeitung des Buches. Ja, und das mache ich regelmäßig, meistens dann, wenn ich vorhabe, eben die neue Auflage zu schreiben. Und das habe ich eben jetzt auch gemacht. Das heißt, ich hatte von März bis Ende Juli, also wenn die Vorlesungszeit und Klausurenzeit zu Ende ist, habe ich quasi die Hälfte meiner Lehrverpflichtung reduziert und konnte also so dann tatsächlich auch regelmäßig im Prinzip, ich sag mal, 3 Tage die Woche, wenn die Wochenenden noch mit dazu nimmst, teilweise auch 4 Tage die Woche, dann eben auch wirklich weitgehend durchgehend schreiben. Ich habe alles andere zur Seite geschoben, möglichst wenige sonstige externe Termine angenommen, also sonstige Projekte, Vorträge. Also das habe ich wirklich versucht, auf ein Minimum zu reduzieren, damit ich mich voll darauf konzentrieren kann, auf diesen Plan. Und dann habe ich letztendlich den März, April und den Juni, März, April, Mai. So, März, April, Mai habe ich quasi ja, rund um die Uhr geschrieben, von morgens ganz früh bis spät in die Nacht. Und habe dann quasi die erste Fassung auch schon zum Verlag gegeben. Das war, glaube ich, Ende Mai. Und dann fängt quasi der verlagsinterne Prozess an. Das heißt, dann muss es irgendwann mal korrigiert werden, beziehungsweise gibt es so einen ersten Durchlauf. Und irgendwann geht dann, so ist es im Springer Gabler Verlag, dann dieses ganze Werk zum Layouten und nochmal in den Override rein. Das wird bei Springer in Indien gemacht von einer Schwestergesellschaft. Und da kommen dann Rückfragen. Ne? Das kommt dann teilweise ganz spontan. Da muss noch was geändert werden, da muss noch was geändert werden. Also dieser Override-Prozess, der zieht sich dann schon nochmal hin. Der war bei mir im Prinzip so Ende August, war der beendet. Da haben wir dann irgendwann gesagt, jetzt haben wir die finale Variante. Jetzt kann es dann langsam so in den Produktions- und Vorbereitungsprozess eben auch reingehen. Aber dieses Schreiben, das ist halt, Schreiben ist halt anders als irgendwie Gartenarbeit, Rasenmähen und Mauern. Das ist halt nicht vorhersehbar. Ne? Du kannst dir zwei Dinge vornehmen, aber beim Schreiben ist es so, du hast eine möglicherweise sehr lange Ramp-up-Zeit, also bis du wirklich mal anfängst, produktiv zu sein beim Schreiben. Und dann ist es halt unplanbar. Und diese 3 Monate oder 4 Monate dann am Ende, die man da Zeit rein verwendet, da ist wirklich so, damit, da stehst du morgens mit dem Thema auf und du gehst abends mit dem Thema ins Bett. Das lässt dich nicht los. Und permanent hast du es im Prinzip im Kopf und alles, was du dann auch irgendwie erfährst und hörst, bringst du dann auch irgendwie in das Buch mit rein. Und weil du willst ja, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung das Ding echt aktuell ist. Und wir hatten in der Zeit so ein paar Themen, wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, das irgendwie klar war und dann doch wieder unklar war und wieder verändert wurde, wo ich mir gedacht habe, ärgerlich. Du willst jetzt eigentlich, dass das Ding irgendwann mal im Kasten ist und dass du das, was du da schreibst, auch richtig ist. Bei der EU-Entwaldungsverordnung, die ist jetzt wieder ein Jahr verschoben, steht natürlich falsch im Buch drin, kann man eben zu dem Zeitpunkt dann auch nicht wissen. Aber ja, das sind dann Themen, das ist eben einfach der Punkt, das lässt dich dann für diese Zeit, lässt sich das überhaupt nicht los und du bist da voll mit drin. Das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen, der so lange an so einem Thema irgendwie sitzt. Ein bisschen zum Leidwesen meiner Familie, muss ich ja sagen, weil ich dann manchmal schon auch bei Störungen, ne, das kennt ihr möglicherweise auch, wenn man so ganz tief in Themen drin ist, dann ist man für jede kleinste Störung, ist man dann durchaus ja, nicht erfreut. Ne? Weil da ist man irgendwie voll im Thema drin.
Ja, ich dachte ja die ganze Zeit, du hast deine Studenten eingespannt und für einen Professor schreiben immer die Studenten, aber es scheint hier ja nicht so zu sein.
Ne? Naja, also dadurch, dass ich ja keine wissenschaftlichen Mitarbeiter habe und wir an der Fachhochschule jetzt keine Lehrstühle in dem Sinne haben, ist es eben nicht so. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich möchte das lieber auch in eigener Hand haben, weil ich dann einfach direkt auch sozusagen meinem eigenen Anspruch gerecht werden kann. Und insofern, das ja, ist dann irgendwie auch das eigene Baby. Ne? Und das gibt man dann auch irgendwie ungern aus der Hand, muss man ja auch sagen.
Okay, also du bist ja nicht nur Autor, ne? Du bist auch Speaker, verfasst auch Kommentare, häufig für Zeitschriften, Handelsblatt, DVZ bist du regelmäßig vertreten. Du hast es auch schon gesagt, auch in anderen Podcasts, Felgendreher and Friends, bei uns magst du relativ viel. Was ich jetzt beim Durchlesen nicht gesehen habe, aber vielleicht, wie gesagt, ich habe es dann nicht Wort für Wort gelesen, gehört denn Kommunikation für dich auch in den Kompetenzkanon eines Logistikers? Und kann das auch Teil, sagen wir, von dem sein, was man Logistikstudenten vermittelt?
Ja, ich glaube schon. Also, ich meine, das gehört, wir leben ja in so einer, ja, wie soll man sagen, so einer Art Aufmerksamkeitsökonomie. Ja? Und da ist es natürlich schon wichtig, dass man auch als Logistiker im Unternehmen lernt, ich sag mal, die eigenen Themen entsprechend zu platzieren und hochzuhalten. Es ist schon so in meiner Wahrnehmung, dass das nicht im Blut vieler Logistiker liegt, unbedingt in die erste Reihe zu treten und sozusagen seine Themen dementsprechend zu präsentieren. Ne? Das liegt uns eigentlich nicht wirklich im Blut. Aber ich glaube, man muss das schon lernen. Wenn man jetzt überlegt, man ist irgendwo als als Projektmanager in einem Unternehmen tätig, dann muss ich auch relativ schnell lernen, wenn ich Projektleiter oder Projektleiterin bin, dass das Fachliche wahrscheinlich nur der kleinste Teil meiner Aufgabe ist, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, ich sag mal, soziale Themen zu lösen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch brutales Projektmarketing zu betreiben. Ja. Das ist schon auch extrem wichtig, gerade in der heutigen Gesellschaft, wo eben so Kommunikation, Transparenz und diese Dinge eben eine entsprechende Bedeutung haben. Also insofern ist das schon extrem wichtig. Das sollte schon die Kompetenz auch eines Logistikers sein. Jetzt bin ich natürlich in einer anderen Position als die Praktiker unter den Logistikern, die im Unternehmen sind. Ja. Für mich gehört natürlich das Präsentieren von Inhalten und das Erklären von Inhalten ist natürlich ein wesentlicher Kern meiner Tätigkeiten, sowohl in der Lehre an der Hochschule als auch in Vorträgen. Das, was ich dabei immer nur wichtig finde, ist, dass man lernen muss, einen Perspektivwechsel zu vollziehen, nämlich immer zu überlegen, wie kann ich denn auch einen komplexen Sachverhalt möglichst zielgruppengerecht darstellen. Ich glaube, da hapert es manchmal dran, dass man zu sehr verhängt in seinen komplexen Gedankengängen und dann nicht mehr in der Lage ist, eigentlich die wirklich auch möglichst übersichtlich und klar und eindeutig dann eben auch der Zielgruppe zu präsentieren. Und das muss man natürlich schon lernen. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die Logistiker definitiv können müssen, ja, aus Erfahrung heraus. Und wir sind ja wichtiger geworden in den letzten Jahren. Und je bedeutender wir dann auch sind in einem Unternehmen, je höher unsere Stellung in einem Unternehmen ist, umso wichtiger ist es eben auch dann für die Themen, für die Probleme, für die Anforderungen, die Besonderheiten eben auch einzustehen. Und da liegt noch viel Arbeit vor uns. Mein Podcast-Friend bei Fendrian Friends, der Knut Alike von McKinsey, der nennt es ja immer Seat at the Table. Ja, also wir brauchen sozusagen einen Sitz am Tisch des Vorstands oder der Geschäftsführung. Aber wenn wir den natürlich haben, dann müssen wir auch dementsprechend lernen zu kommunizieren und unsere Notwendigkeiten eben auch für alle verständlich darstellen können und nicht zu sehr in Detailthemen zu denken, sondern eher in den großen Linien zu denken. Das ist schon wichtig, ja.
Finde ich einen mega wichtigen Punkt, was du gerade erwähnt hast, ne? dass sich die Bedeutung der Logistik über die letzten Jahre halt eben deutlich geändert hat. Und ich weiß noch, jetzt bin ich ja nicht alt, aber vielleicht auch schon 2, 3 Tage in der Logistik und mein damaliger erster Chef hat mich eingestellt mit dem Kommentar auf dem Bogen kein Verkauf Logistik, Fragezeichen. Was genau dann dafür spricht, an der Stelle schöne Grüße an Herrn Heidloff. Aber ne, also über die Zeit hat sich die Logistik geändert. Früher waren wir Befehlsempfänger und mussten Dinge einfach nur umsetzen. Und heute, genau das, was du gerade erzählt hast von deinem Kollegen, den Sitz am Tisch, müssen wir die Logistik halt eben auch entsprechend repräsentieren können und die Themen, die wir haben, so komplex sie auch immer sind, halt eben zielgruppengerecht, im Zweifel dann halt eben wirklich simpel und verständlich für jeden dann halt eben auch vorbringen können, um auf etwas hinweisen zu können, wo man eventuell noch was heben kann. Finde ich sehr spannend, finde ich auch sehr wichtig. Ne? Weil ich bin ehrlich, ganz ehrlich, ich bin damals in die Logistik gegangen, weil ich halt eben möglichst wenig mit Menschen zu tun haben wollte. Ja gut, hat nicht ganz geklappt mit dem Podcast, aber vom Ansatz her ist es halt eben unglaublich wichtig geworden in der Zwischenzeit, ja.
Ja, meine Erfahrung ist aus vielen Gesprächen, aus vielen Unternehmensbesuchen, aus Projekten heraus in der Beratung, dass Logistiker sich total wohlfühlen, wenn sie sich in ihren Themen bewegen und dass sie sich häufig sehr, sehr unwohl fühlen, wenn sie ihre Haus- und Hofthemen verlassen müssen. Und eben dann auch möglicherweise eine Ebene höher oder eben in ganz anderen Zusammenhängen eben dafür einstehen müssen, was sie tun und was sie nicht tun. Und ich glaube, das muss man einfach auch lernen. Da müssen die Logistiker insgesamt in der Kommunikation und in der, sag mal, persönlichen Vermarktung der Bedeutung und des Wertes der Logistik noch viel, viel besser werden. Aber das liegt natürlich ein Stück weit auch daran, das muss man natürlich auch trainieren, ja, das muss man natürlich auch irgendwie lernen und man muss auch die Möglichkeiten bekommen. Und die ist eben auch nicht überall vorhanden und die wird auch nicht überall jedem gegeben und die wird vielleicht auch nicht immer gelehrt, ja. Also das ist auch ein Grund dafür, warum wir zum Beispiel in unseren Masterprogrammen großen Wert darauf legen, dass wir die Leute nicht nur fachlich und methodisch weiterentwickeln, sondern dass die sich in ihrer Persönlichkeit weiterentwickeln. Ja, dass die also sozusagen für sich eben gewisse Fähigkeiten haben, auf die sie sich auch verlassen können und die sie dann auch mit einbringen können. Und dazu gehört natürlich Kommunikation, gute Kommunikation auf unterschiedlichen Hierarchieebenen definitiv ganz maßgeblich dazu. Und da müssen wir wahrscheinlich noch besser werden.
An der Stelle kann ich nur empfehlen, einfach mal einen Podcast zu machen. Dann lernt man auch Kommunikation. Jetzt gehen wir ja schwer davon aus, dass das nicht die letzte Ausgabe war deines Buches. Du bist bei Nummer 3 angekommen. Nummer 4 wird nach einer gewissen gedanklichen Pause bei dir dann sicherlich irgendwo in der Mache sein. Was wirst du bei der anders machen? Gerade wenn du sagst, du sammelst 3000 Punkte in der Exit-Tabelle. Ich würde dir da die KI mal empfehlen. Vielleicht kann die helfen. Aber was hast du dir vorgenommen, bei der nächsten Ausgabe auf jeden Fall anders zu machen?
Also im Moment habe ich mir erstmal gar nichts vorgenommen. Das ist so, wie gesagt, ich vermute mal, das wird bei anderen Leuten auch so sein, wenn die so solche Bücher schreiben. Also danach fällt man immer in so ein ganz tiefes Loch. Das ist immer so. Man hat das Ding fertig gemacht, dann wird es veröffentlicht, man freut sich auch drüber, aber irgendwie ist man eigentlich nur froh, dass man es geschafft hat. Und dann hat man eigentlich eine gewisse Zeit lang eigentlich keine große Lust mehr, irgendwie großartig was zu schreiben. In der Phase bin ich noch so ein bisschen, arbeite mich da gerade so ganz langsam raus, denke im Moment aber überhaupt noch nicht an die vierte Auflage, wenngleich ich natürlich weiß, dass die wahrscheinlich in ungefähr 3 Jahren wieder ansteht. Also 2027 würde sie wieder anstehen. Wenn du mir jetzt, Tobi, wenn du mir jetzt sagen könntest, was bis 2027 passiert, dann könnte ich dir sagen, ob es grundlegende Themenverschiebungen gibt. Ja, es ist natürlich einiges zu vermuten, dass sich nochmal wieder deutlich verändern wird. Also ich vermute mal, dass die nächste Ausgabe nochmal wieder ein Stück internationaler wird, dass da wahrscheinlich nochmal mehr Themen reinkommen, die noch konkreter werden, gerade zu KI, zu Nachhaltigkeit und vermutlich auch leider zum Thema Resilienz und Geopolitik. Das wird wahrscheinlich eine noch größere Bedeutung einnehmen. Und dann bin ich mal gespannt, wie stark dann auch die Bedeutung des Themas der Verzahnung zwischen stationär und online ist, denn das steht ja auch im Titel. Da steht ja nicht nur Distributions- und Handelslogistik, sondern Netzwerke und Strategien der Omnichannel-Distribution. Wie weit wir dann mit dem Thema Omnichannel sind, da bin ich sehr gespannt. Das ist ja auch so ein Versprechen, das ich im Titel sozusagen gebe, dass eben diese Verknüpfung immer wichtiger wird, dass es nicht mehr nur darum geht, die Kanäle möglichst gut und performant zu machen, sondern eben bestmöglichst miteinander zu verknüpfen. Da sind wir immer noch nicht besonders weit, muss man ehrlicherweise sagen, in vielen Unternehmen. Da ist noch eine ganz lange Wegstrecke zu gehen. Ich glaube, dass auch in diesem Beispiel wir oder in diesem Themenkomplex wir wahrscheinlich in 3-4 Jahren auch nochmal einen deutlichen Sprung gemacht haben. Es ist so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Und ich persönlich lasse mich gerne immer wieder überraschen. Ich habe in der Rückschau meiner 3000 Einträge festgestellt, dass es echt immer so thematische Wellenbewegungen gab in der Vergangenheit. Das hat sich ja auch mit der Medienwelt zu tun. Es gab Jahre, in denen plötzlich nur noch das Thema Resilienz da war. Dann gab es das Jahr der Nachhaltigkeit, dann gab es das Jahr KI. Dieses Jahr ist eine Gemengelage aus allem. Ich bin sehr gespannt, was 2025 das Leitthema wird. Aber ich wage da keine Prognose. Die Grundstruktur, so würde ich behaupten, des Buches bleibt wahrscheinlich ähnlich, aber die Themen entwickeln sich weiter.
Und was macht der Leser, der die 3. Auflage durch hat, bis zum Erscheinen der 4. Auflage? Was soll der bis dahin lesen? Was kann der machen?
Naja, vielleicht gibt es ja bis dahin, hast du ja vorhin gesagt, du hast dich ja bereit erklärt, so habe ich das ja rausgehört, dass du das Hörbuch sprechen möchtest. Ne?
Ich mache dir das auch auf Englisch. Ich mache dir das aber ganz bestimmt nicht in der Qualität.
Ja, also der hat natürlich 1000 andere Optionen. Es gibt ja viele, viele andere sehr, sehr gute Logistik-Lehrbücher, Handelslehrbücher und Ähnliches. Was ich immer wieder versuche, ist tatsächlich auch hier wieder einen Perspektivwechsel herbeizuführen. Wir haben ja schon oft über so Literaturempfehlungen und so auch gesprochen. Tobi, ich weiß ja, du bist wirklich so ein Bücherwurm, ne? Also du liest ja sehr viel und bist ja auch sehr offen für Buchempfehlungen. Ich habe oben ein Buch liegen, vielleicht ist das eine Empfehlung, ich weiß es noch nicht, dass ich tatsächlich noch nicht angefangen habe. Das habe ich mir vor einigen Wochen so im Leichtsinn einer möglichen freien Zeit habe ich mir das bestellt und auch bekommen. Das ist ein Buch von Tom Krebs. Tom Krebs ist Physiker und Volkswirt, jetzt seit vielen, vielen Jahren an der Uni in Mannheim. Volkswirt eher, ich sag mal, eher liberal-kritisch und er hat ein Buch verfasst und jetzt veröffentlicht, das auch in der Presse große Aufmerksamkeit bekommen hat. Das heißt Fehldiagnose, wie Ökonomen die Wirtschaft ruinieren und die Gesellschaft spalten. Also der so ein bisschen so eine Abrechnung macht mit der liberalen Wirtschaftspolitik und eben der ein oder anderen sehr stark marktgläubig agierenden Partei und Wirtschaftswelt eben auch. Das ist jetzt für mich interessant, weil ich grundsätzlich ja schon auch ein Anhänger von freien Märkten bin und natürlich auch die Schwierigkeiten sehe. Und ich mache gerne einen Perspektivwechsel und setze mich mit Argumenten auseinander, die möglicherweise weit entfernt sind von meinem bisherigen Horizont, aber die mir dann immer wieder helfen, Dinge besser zu verstehen. Ähnlich habe ich es jetzt auch in den vergangenen Monaten auch gemacht, vor allen Dingen im Sommer mit Literatur zur Geopolitik, wo ich mich mit Büchern beschäftigt habe, die quasi Geopolitik und Handel aus der südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Perspektive betrachten und eben nicht aus der europäischen und US-amerikanischen Perspektive, was jetzt keine politische Färbung oder irgendwas beinhaltet, sondern einfach nur ein Perspektivwechsel, um zu verstehen, wie andere denken und wie Argumente zustande kommen. Ja, ich glaube, das machen wir insgesamt viel zu wenig. Ja, ich glaube, wir müssen insgesamt auch viel globaler denken und globale Argumente verstehen und uns damit auseinandersetzen. Das ist zumindest mein Weg, wie ich versuche, dieses Chaos im Kopf irgendwie zu sortieren. Ja.
Vielen lieben Dank. Mit deinen Buchempfehlungen bin ich in der Vergangenheit immer sehr gut gefahren.
Insofern, ist das so, ja?
Ja. Also,
hast du denn den dicken Wälzer schon durch? Den Der Gigant über Amazon?
Den habe ich noch nicht durch. Der liegt noch in der Gegend rum. Aber das Burn-On hatte ich damals gelesen und das Shenzhen, was ja Empfehlungen von dir im Podcast waren, die fand ich beide sehr spannend. Sehr spannend auf unterschiedliche Art und Weise. Hilft mir dann ehrlicherweise dabei, auch genau den gleichen Perspektivwechsel herbeizuführen und mal etwas anderes reinzuschauen und zu lesen. Insofern vielen Dank für den Tipp. Packen wir gerne natürlich unten in die Shownotes. Aber viel wichtiger, wir packen dein Buch auch unten in die Shownotes. Wir haben gerade schon ein bisschen geguckt. Noch nicht jeder Online-Händler hat das. Ich glaube, das unterscheidet dann also auch den guten vom schlechten Online-Händler. Und vielleicht kostet das an der einen oder anderen Stelle dann auch mal einen Euro auf zwei mehr. Ja. Aber man kann es auf jeden Fall käuflich erwerben. Man kann es bewerten auf dem einen oder anderen großen Portal und kann sich das durchlesen und wird eine ganze Menge erfahren. Ja, insofern vielen lieben Dank, dass du da warst, dein Buch hier vorgestellt hast, wieder Insights gegeben hast. Und ich denke, den Podcast-Termin für 2027 können wir dann schon mal ausmachen für die vierte Aufgabe. Wobei, nee, nächstes Jahr kommt ja erstmal Englisch, ne?
Wartest du ja, und dein Hörbuch kommt ja dann.
Die Wette gilt.
Das
machen wir.
Das Blöde ist, dass ich weiß, dass du es ernst meinst. Ja. Also vielen lieben Dank an euch, dass wir drüber sprechen durften, dass ich die Chance hatte, ein bisschen was zum Buch zu erzählen und sozusagen wieder ein Stück Verarbeitung mit euch gemeinsam gemacht habe. Das ist immer wieder sehr schön und sehr angenehm. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich bin mir sicher, dass wir uns hier in dem Podcast wiederhören.
So ist es.
Vielen Dank. Bis dahin. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Servus.